Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Vor einem Jahr starb im Iran die junge Kurdin Jina Mahsa Amini im Polizeigewahrsam. Festgenommen wurde sie, weil sie ihr Kopftuch angeblich nicht vorschriftsmäßig trug. Ihr Tod war der Beginn einer feministischen Revolte gegen das islamistische Regime. Besonders viele junge Leute protestierten, darunter auch junge Männer, und sie riskierten ihr Leben. Am Wochenende fanden in deutschen Großstädten Solidaritätskundgebungen für die mutigen Menschen im Iran statt. Wir hören hier Hamburgs ersten Bürgermeister Peter Tschentscher.
Ein klares Signal an unsere Bundesregierung, an die Regierung in Europa, konsequent zu sein in den Boykott, in den Sanktionen, konsequent zu sein gegen das Regime im Iran, damit wir Frieden und Demokratie auf der Welt erreichen und Freiheit, Menschenrechte, Frauenrechte für die Bürgerinnen und Bürger ihres Landes im Iran erreichen. Vielen Dank für diese Demonstration, vielen Dank für dieses starke Signal.
Wir bleiben dran, sagt Peter Tschentscher da in Hamburg. Die Machthaber im Iran bekämpfen Gleichberechtigung und Frauenrechte mit aller Gewalt. Unsere Autorin Mechthild Klein blickt für uns regelmäßig in den Iran und so auch jetzt zum ersten Jahrestag des Aufstands. Sie hat mit der Geschäftsführerin von Amnesty International Österreich gesprochen, mit der Juristin Shura Hashemi, die im Iran geboren ist.
Die Rufe nach Freiheit sind vorerst leiser geworden. Ein Jahr nach dem Tod von Jina Mahsa Amini übt das islamistische Regime im Iran weiterhin massiven Druck auf die Bevölkerung aus. Zur Erinnerung, die 22-jährige Kurdin war wegen eines verrutschten Kopftuchs festgenommen und in Polizeigewahrsam mutmaßlich so verprügelt worden, dass sie ins Koma fiel. 3 Tage später starb sie, am 16. September. Dann folgten Trauerzüge, an denen die kurdischen Mädchen und Frauen auf dem Weg zum Friedhof ihre Kopftücher abnahmen und Frau, Leben, Freiheit skandierten. Die feministische Revolte breitete sich schnell in allen Provinzen aus. Man kämpfte für Gleichberechtigung der Frauen, für Minderheiten, für queere Menschen, für bessere Bezahlung. Kurz, für einen Regimewechsel. Von den friedlichen Demonstranten wurden Zehntausende in Gefängnisse geworfen und gefoltert, vergewaltigt auch Kinder und Schülerinnen, Hunderte auf den Straßen erschossen. Ein Entgegenkommen des Regimes? Nein.
Also Verbesserungen würde ich sagen, nein. Die Lage ist im Moment recht angespannt im Iran.
Sagt die Juristin Shura Hashemi. Sie ist neue Geschäftsführerin von Amnesty International in Österreich.
Wir haben jetzt in den letzten Wochen, vor allem über den Sommer, hat es relativ viele Präventivverhaftungen gegeben von Familienmitgliedern, von Demonstrierenden vom letzten Jahr, von Ermordeten aber auch vom letzten Jahr. Es sind Leute wieder festgenommen worden, die auf Kaution freigelassen worden sind. Sie sind jetzt wieder quasi als Verstoß gegen ihre Bewährungsauflagen, sind sie jetzt wieder festgenommen worden.
Das Regime wehrt sich mit brutaler Gewalt, will sich absichern gegen neue Proteste. Es unternimmt alles, um Menschen zu demoralisieren. Selbst die Gräber der Demonstrantinnen und Demonstranten wurden geschändet. Auch das Grab von Mahsa Amini.
Die letzten Tage hat man Videos gesehen, dass sie jetzt wieder vor allem in den kurdischen Gebieten ganze Stadtteile abriegeln, dass sich die Revolutionsgarde wieder positioniert, also vor allem in Sakes, die Stadt, wo Jina Mahsa Amini her ist eigentlich. Man merkt, das Regime bereitet sich darauf vor, dass es zu Demonstrationen kommt. Dieses Mal wollen sie eben nicht überrumpelt werden wie letztes Jahr. Und dementsprechend ist die Stimmung auch angespannt.
Viele Demonstrierende sind enttäuscht und müde, dass sich so wenig geändert hat. Es herrscht auch Angst, wie hart das Regime dieses Mal in diesen Wochen durchgreifen wird. Befeuert wurde diese Stimmung auch durch Berichte über einen Deal zwischen USA und Iran.
Über diesen Gefangenenaustausch von den USA, der da jetzt scheinbar in Planung ist, wo 6 Milliarden US-Dollar freigegeben werden sollen, also Vermögen vom Regime, das eingefroren war, gegen, ich glaube, 5 US-amerikanisch-iranische Geiseln.
Iran nimmt eingereiste Doppelstaatler als Geiseln. Das ist eine Methode, um andere Staaten unter Druck zu setzen. So fließen Gelder in den Mullah-Staat, dessen Wirtschaft von Sanktionen geschwächt ist. Die Wirtschaft liegt weitgehend in den Händen der Revolutionsgarden und ihrer Günstlinge. 1979 hatte Ayatollah Khomeini die Revolutionsgarde geschaffen, um seine Herrschaft abzusichern. Und dieses hochgerüstete Militär verteidigt brutal seine Vorherrschaft, unterstützt von seinen Spitzeln und Schlägertrupps, den Basij-Milizen. Diese schossen auf Demos mit Schrotkugeln den Menschen in die Augen und auf die Genitalien. Die Massaker der Revolutionsgarden in den ärmeren Provinzen, in Kurdistan und Balutschistan, blieben der Öffentlichkeit weitgehend verborgen.
In Balutschistan wurden zum Teil ganze Familien ausgerottet, es wurden auch ganze Familien verhaftet. Also wir haben dort auch wirklich Fälle, wo alle Brüder einer Familie in Haft sind, also diese Sippenhaft. Das ist sowieso sehr üblich im Iran, dass da immer die Familienangehörige dann auch gleich mitverhaftet werden.
Balutschistan sei auch diejenige Provinz, in der die Zahl der Hinrichtungen offenbar am höchsten sei, kritisiert Amnesty International. Insgesamt habe es im letzten Jahr im Iran 571 Hinrichtungen gegeben. Manch einer von ihnen hatte nur zur Demo aufgerufen oder dort Süßigkeiten verteilt. In der ersten Jahreshälfte dieses Jahres bis Juli ermittelte Amnesty bereits 411 Hinrichtungen. Besonders verfolgt sind auch religiöse Minderheiten wie die Baha'i.
Also Baha'i werden unglaublich unterdrückt im Iran. Also es ist eine Gruppe, eine Religionsgemeinschaft, die sowieso diskriminiert wird. Also allein das Wissen darum, dass jemand einer der Baha'i-Glaubensgemeinschaft angehört, reicht schon aus, um verhaftet zu werden im Iran. Es wurden jetzt auch im Laufe des letzten Jahres sehr viele Baha'i verhaftet und zum Teil zu sehr langjährigen Haftstrafen verurteilt, auch sehr viele Frauen.
Die Frauen haben bei den Baha'i eine besondere Rolle. Sie sind für Bildung zuständig und treten für Gleichberechtigung der Geschlechter ein. Überhaupt ist das erstarkende Selbstbewusstsein unter Schülerinnen den Mullahs ein Dorn im Auge. Monatelang gab es Giftgasangriffe, vor allem auf Mädchenschulen. Im Iran hinterlässt der zermürbende Kampf für Freiheit seine Spuren. Viele erhofften sich auch mehr Unterstützung aus dem Ausland. Das EU-Parlament hatte sich zwar für eine Listung der Revolutionsgarde als Terrorgruppe ausgesprochen, aber das sei eine unverbindliche Resolution gewesen.
Entscheiden tut das eben auch der Rat der Außenminister und Außenministerinnen. Das muss dann vom Europäischen Rat auch genehmigt werden. Und es gab dann dieses berühmte Gutachten auch des juristischen Dienstes des Rates, in dem festgestellt wurde, dass die Listung der Revolutionsgarde rechtlich nicht geht.
Das erzeugte Unmut bei den Iranerinnen und Iranern. Dabei beherrscht die Revolutionsgarde nicht nur das ganze Land, sondern unterstützt auch den Terror in den Nachbarländern. Sie fördern Konflikte in Syrien, Libanon, in Jemen und Israel. Sie unterstützen die Hisbollah und die Hamas. Es gibt noch ein Hindernis, was die Revolutionsgarde im Iran so unantastbar macht: der Verwaltungsaufwand.
Wenn man die Revolutionsgarde listen würde, müssten die Justizministerien in den einzelnen EU-Staaten Namen liefern. Also die müssten wirklich Tausende an Namen liefern von Personen, die dann nicht mehr einreisen dürfen oder deren Vermögenswerte eingefroren werden. Und das hört man immer wieder informell, ist etwas, von dem man nicht glaubt, dass es zu bewerkstelligen ist.
Nur die USA hat die Revolutionsgarde gelistet als Terrorgruppe. So kann die Revolutionsgarde weitermachen. Ihre Mitglieder können unbehelligt in der Welt umherreisen. Sie stützen und unterhalten den Klerus im Land, die Spitze des Staates, die islamischen Geistlichen, die Ayatollahs, die im Volksmund auch Mullah-Millionäre genannt werden, die sich massiv am Volk bereichert und ihr Vermögen ins Ausland transferiert haben. Die Mullahs bestimmen den Kurs. Sie legen fest, dass Frauen nur Menschen zweiter Klasse sind, dass sie weniger Rechte haben als Männer. Wenn das Mullah-Regime fallen würde mit seiner Revolutionsgarde zugunsten einer Demokratie, könnte das den gesamten Nahen Osten befrieden. Das glauben viele NGO-Vertreter. Auch Shura Hashemi schätzt, dass ein Regimewechsel möglich sei, auch wenn es noch lange dauern könne. Viele haben Angehörige verloren oder ihre Jobs. Verletzungen konnten nicht behandelt werden, Kautionen mussten aufgebracht werden, Autos wurden einkassiert. Immerhin, das Straßenbild ist etwas bunter geworden, weil Frauen es immer noch wagen, den Zwangshijab abzulegen und sich farbig zu kleiden.
Gleichzeitig ist der zivile Ungehorsam da und an den glaube ich natürlich als Menschenrechtlerin ganz stark, dass der auch was bringt und dass das vielleicht jetzt nicht in großen Schritten vorangeht, aber der ist, das wird nicht mehr komplett zurückgehen, trotz dieses neuen Gesetzes zum Zwangshijab. Die Frauen werden weitermachen und es wird dann Stück für Stück wird das Ganze aufgeweicht.
Frau, Leben, Freiheit. Mechthild Klein zum ersten Jahrestag der feministischen Revolte im Iran.